angibt, es schon viel zu viele schlechte, richtig schlechte Kochbücher. Ich meine, jeder, der essen kann und ein bisschen einen Namen hat, bildet sich ja schon ein, dass er Kochbuch machen kann.
Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Rolling Pin Podcast. Persönlichkeiten ganz persönlich. Ich habe heute darf talken mit einem lieben alten, und wir dürfen das sagen, weil wir fast gleich alt sind, Freund, mit Roland Drettl. Lieber Roland, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, lieber Jung, herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Ich bin vier Monate jünger als du.
So ist es. Und wir haben uns im Vorfeld jetzt leicht gefuchst mit der Technik, dass wir das geschafft haben, aber nun schaffen wir es. Ich schätze mal, du sitzt jetzt unten bei dir im Keller im Büro von der Daniela. Ist das richtig?
Genau, im Keller im Büro, weil über den Laptop ging es nicht. Aber wir haben uns gerade gefragt, ob wir einfach zu alt sind für die ganzen neuesten Techniken, haben über die Technik geschimpft und gleichzeitig müssen wir sagen, zum Glück gibt's die Technik, weil sonst könnten wir das jetzt gerade nicht machen, was wir gerade machen.
So ist es.
Also es ist Fluch und Segen für die jungen Menschen sicher kein Problem, aber wir sind dann halt auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin dann immer so ein Typ, der was dann auch sofort ausrastet und ein Scheißdreck und nie funktioniert was, ja. Bevor er mal vielleicht schaut, ja, vielleicht ist es einfach nur ein Klick, ja, und es funktioniert deshalb nicht, weil ich einfach zu schnell ausraste.
Du, ich bin ein ruhender Pol, also ich bin ganz gleich vom Typ wie du. Also ich habe Gott sei Dank eine Dame um mich, meine Assistentin, die macht es und die tut mich dann ablenken, ja. Also es ist wie wenn du ein Kind beschäftigst und die versucht das Problem zu lösen, wie in diesem Fall gerade.
Mein Problem ist, dass mein Assistent diese Woche im Urlaub ist und ich das alleine machen musste gerade.
Du, Roland, wir quatschen heute über Gott und die Welt, bitte nicht über Covid, so tragisch es ist, aber ich glaube, es wurde hier schon vieles erzählt. Lass uns einfach über Gott und die Welt, über das Leben ein bisschen tratschen.
Ja. Ja, es ist alles sehr authentisch, man wird das vielleicht ab und zu auch mal hören, weil wir haben Handwerker im Haus und man hört vielleicht ab und zu ein Bohren oder ein Hämmern und also ich werde die jetzt nicht abstellen können. Deshalb, es ist ein sehr ehrliches Gespräch, deshalb auch die äußeren Einflüsse auch genauso ehrlich.
Wunderbar. Wie ins Büro gefahren bin, habe ich überlegt, wie lange wir uns kennen. Weißt du eigentlich, das ist schon ewig. Wir machen jetzt seit 2003 Rolling Pin und 2003 wurde der Hangar gegründet. Das heißt, und da war unser erster Kontakt. Das ist schon ewig her, Roland.
Ja, wir haben witzige Gemeinsamkeiten, oder? Weil ich sag da, die Hangar 7 Eröffnung war für mich ja ein sehr einschneidendes Erlebnis, ein ich würde sagen, etwas, was ja ausschlaggebend war für ganz viele Dinge in meinem Leben. Und im selben Jahr habt ihr mit Rolling Pin begonnen. Und wenn man jetzt überlegt, wenn du mir gerade erzählt hast, dass du Valentinstag 50 geworden bist, ich habe Valentinstag meine Frau kennengelernt und habe meiner Frau Valentinstag, immer wenn du Geburtstag hast, ist auch für uns ein ganz besonderer Tag, weil da durften wir uns kennenlernen und da gab es auch den Heiratsantrag damals.
Ja, perfekt, perfekt. Wie lang seid ihr jetzt schon von heiratet eigentlich? Wie lang seid ihr?
Ja, wir haben uns Valentinstag 2009 kennengelernt und haben, dann gab es den ein Jahr später Valentinstag, den Heiratsantrag in Paris und zwei Monate später nach dem Heiratsantrag waren wir schon verheiratet und auf Hochzeitsreise.
Ratzfatz.
Nägel mit Köpfen.
Ich kann mir nur genau erinnern, wie gesagt, ich habe die richtige gefunden. Ja? Und das war so aus vollem Herzen, das weiß ich ganz genau, das ist die richtige.
Es ist definitiv die richtige, weil sie einfach meinen Lebensstil, ja, der sicher nicht leicht zu akzeptieren ist für viele Menschen, einfach akzeptiert. Also sie hat, meine Frau ist einfach selbstständig genug, hat so viele Talente, steht mit beiden Beinen so im Leben, dass sie eigentlich sehr gut ohne mich auch sein könnte. Und ich denke, das ist immer für Menschen wie uns die richtige Frau. Eine Frau, die ohne uns sein kann. Und ich freue mich immer wieder, sie zu sehen. Ich war davor gerade beim Gemüsehändler und bin eingestiegen im Auto und habe gedacht, jetzt freue ich mich schon wieder nach Hause zu kommen, meine Frau zu sehen. Und das ist so ein geniales Gefühl, ja. Oft intensiver, oft weniger, natürlich auch mit all den Stress verbunden, den man vielleicht hat immer wieder, dann auch mal weniger, oft mag sie mich vielleicht auch nicht sehen, aber trotzdem am Ende des Tages sind wir froh, dass wir uns haben und dass wir gemeinsam einschlafen können.
Dani ist eine unglaublich coole Braut, ohne irgendwelche Allüren. Das ist einfach so ein wirklich sympathischer Kumpeltyp. Und ich glaube, das gibt's in der heutigen Zeit leider Gottes nicht mehr oft. Und ich glaube, das zeichnet sich auch aus. Ihr seid ein kongeniales Partner, ein Team letztendlich. Danke für das Buch mit Bussi aufs Bauchi. Ich habe das mit nach Hause genommen. Angelika hat sich sehr gefreut. jetzt dreht sie sozusagen schon als Team auf, ja, Team Trettl, ja. Wie kam es dazu? Das Buch ist ein sensationeller Erfolg. Ich glaube, es ging eigentlich mit dem Lockdown los, mit euren Kochsendungen, oder?
Ja, also es ging einfach in erster Linie mal dadurch los, dass meine Frau es mag, also und dass wir das gemeinsam entscheiden. Ich kenne ja viele Kollegen die einfach für sich entscheiden, ja, dass sie ihren Partner mit ins Spiel bringen möchten, wenn es Richtung Öffentlichkeit geht oder nicht, ja. Also da wird gar nicht der Partner zum Teil gefragt. Das ist einfach ein ganz klares Ding. Nein, ich möchte, dass ich nur alleine auftrete. Und das ist bei uns einfach nicht so. Ich frage mal die Dani grundsätzlich, möchtest du stattfinden in einem sozialen Netzwerk? Hast du damit ein Problem, wenn ich gemeinsam ein Foto von uns poste? Und sie entscheidet, nicht ich entscheide. Wir entscheiden gemeinsam. Und für sie ist das überhaupt kein Problem. Und ich zeige ja gerne meinen Partner her. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ich habe auch keine Angst, dass ich mir vielleicht irgendwann mal die Show stehlen könnte, weil sie einfach Talente dafür hat. Und weil es auch des Öfteren schon passiert, ja, dass sie eigentlich der Hauptdarsteller ist und ich der Nebendarsteller werde. Aber ich finde es sensationell, ja, und vielleicht gibt es einfach auch viele Männer, die damit ein Problem hätten, ja, wenn auf einmal die Partnerin wenn sie das Gefühl haben, dass sie vielleicht mehr Aufmerksamkeit erregen kann als der Mann selbst. Und ich freue mich eine so tolle, starke Frau zu haben mit so vielen Talenten. Weil je stärker sie ist, desto stärker macht es mich ja auf der anderen Seite auch wieder. Und deshalb war das im März einfach so eine sehr spontane Entscheidung, auch wieder von Danis Seite, dass zwar ich sage, Schatzi, ich gehe kurz rauf, koche uns was, ich setze schneller Bolognese an. Und die Dani sagt, das war, glaube ich, der 14., 15. März, wir waren zu Hause. Wir gingen mal davon aus, dass wir sowieso jetzt länger zu Hause sein werden. Deshalb sagt sie, ja, du, weißt was, wir sind nicht die Einzigen, die gerade zu Hause sind. Es sind viele Menschen zu Hause. Lass uns live gehen und wir zeigen mal, wenn du behauptest immer, dass die weltbeste Bolognese machst, dann zeig's den Menschen einfach, ja. Und wir gehen live, ganz banal, mit dem Handy und ja, so ging's halt los, ja. Und wir haben erkannt, dass viele Leute zugeschaut haben und dann ging das 90 Tage hintereinander, dass wir um 11 Uhr gemeinsam gekocht haben oder ich gekocht habe und Dani mir auf die Füße gestiegen ist, ja, und gedreht hat und mir gute Fragen gestellt hat, lästige Fragen gestellt hat, aber am Ende unterhaltsame Fragen gestellt hat.
Wie groß war dann der Erfolg? Also ich habe es gestreamt über Instagram und Facebook. Wie viele Leute schauen oder haben bei sowas zugeschaut?
Ja, das war also es war unfassbar. Ich weiß nicht, ich glaube, die Lasagne, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, auf die Lasagne letztendlich, die hat irgendwann nach 2 Monaten haben wir Lasagne gemacht und ich glaube, dass da auf Facebook haben wir, glaube ich, 3 bis 4 Millionen Menschen erreicht. Und also so erreichte Personen auf Facebook waren immer, also 1 Million sicher und unfassbar. Also das, wenn wir mit einem TV-Format eine Quote haben, ja, mit 2 Millionen, dann können wir die Champagnerflaschen knallen lassen. Und wir mit unserem banalen Ding da, mit dem Handy und mit so einem schwindeligen Ton, erreichen wir so viele Menschen ohne irgendwelche Konzepte, ohne nix, ja. Also wirklich aus der Hüfte geschossen alles. Und ja, das war schon sehr faszinierend, ja, was da abging.
Ich glaube auch, die Zeit war richtig. Die Leute suchen so Authentizität, was Ehrliches. Ich glaube, der größte Erfolg kommt ja meistens aus der Spontanität. Und ich glaube, das ist das, was die Leute gesucht haben. Heimlichkeit, Ehrlichkeit und nicht Perfektion.
Ja, absolut. Also bei uns, glaube ich, haben einfach mehrere Dinge mitgespielt. Ja. Es ist einmal, das Kochen ist immer ein Thema. Dieses authentische, aus der Hüfte kochen noch viel mehr. Dann kam aber dazu, dass die Menschen partizipieren durften in unserer Beziehung und sie waren bei uns zu Hause. Also ja, wenn der Postbote geklingelt hat, ja, dann war es halt so, ja. Und wenn das Telefon geläutet hat, ja, dann war es so. Es war einfach nichts Gestelltes. Wir waren kein Studio, wo alle gesagt haben, so, und jetzt die Handys aus und jetzt Ruhe und ja, keiner mehr was sagen. Ja, nein, es war einfach Alltag. Wir haben im Alltag unser Mittagessen gekocht und die Leute konnten uns dabei zuschauen. Und ich denke, dass der größte Erfolg nach all dem, was ich gerade genannt habe, sicher die Dani war. Dass wir das zu zweit machen. Aber wenn ich mich jetzt da oben alleine hinstelle und in die Kamera reinquatsche und erzähle den Menschen, was ich wieder koche, dann hat es nie so eine Tiefe eben, wie wenn meine Frau davor steht und Diskussionen entfacht werden und vielleicht ja auch mal wir hatten ja selbst Streitereien, ja, also als Dani gemeint hat, ja, dass es Erdbeerknödel gibt, ja, und ich, wie ich bin, einfach dann spontan entschieden habe, nee, Erdbeerknödel gibt's anders mal, heute gibt's Oktopus, ja, dann ist mir die eine halbe Stunde so am Arsch gegangen, ja, weil sie ihr Erdbeerknödel nicht bekommen hat. Aber sie, also das haben halt dann alle Menschen, die uns zugesehen haben, auch mitbekommen. Es war wirklich ehrlich. Und wo man dann im Off waren, ja, also wo man dann die Kameras niedergelegt haben oder die Handys, aber habe ich schon gesagt, hey, heute ging's mir mal richtig auf die Eier, gell? Aber das konnte halt auch jeder spüren, ja? Und wir haben uns einfach mit nichts zurückgehalten. Und das war letztendlich, glaube ich, der Erfolg.
Jetzt weitergedacht, natürlich. Es gibt daraus ist das Buch entstanden, das ein sensationeller Erfolg ist, ja? Soweit ich weiß, du hast mir erzählt, Fotografie bei Roland Trettl, ja? Das heißt, es wurde eigentlich wirklich so produziert, so die Kochshow war, alles zu Hause bei dir. Es war ja wirklich eine Trettl-Production, oder?
Ja, absolut. Also es war in erster Linie mal, ja, ich würde sagen, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wenn ich gefragt hätte, ob ich ein Kochbuch mache, ja, dann hätte ich gesagt, hundertprozentig nicht, weil es gibt in meinen Augen einfach schon viel zu viele Kochbücher und vor allem gibt es schon viel zu viele schlechte, richtig schlechte Kochbücher. Ich meine, jeder, der essen kann, und ein bisschen einen Namen hat, bildet sich ja schon ein, dass er ein Kochbuch machen kann. Und deshalb habe ich immer gesagt, hey, davon gibt's genug. Und das Kochbuch wurde eigentlich nur deshalb gemacht, weil die Leute, die uns zugesehen haben und immer wieder nach Rezepten gefragt haben. Und ich sage so, hey Leute, Scheiße, ich habe kein Rezept. Ich weiß zum Teil eine Stunde, bevor ich mich da hinstelle, noch gar nicht, was ich koche. Ich koche einfach, ja, so. Was da ist, koche ich, ja, und dann fällt mir während dem Kochen noch einer so, ja gut, ich könnte da vielleicht noch ein bisschen Spitzpaprikasaft reintun, ja, und so passiert bei mir halt Kochen. Und deshalb, Rezepte gibt's in der Patisserie und beim Backen, aber nicht beim Kochen. Und dadurch, dass ich die Frage so oft gelesen habe mit den Rezepten, mit den gewünschten, habe ich dann bald mal gesagt, ja, weißt du was, jetzt kochen wir darum. Ich richte das Essen an und wieso mache ich nicht gleich, warum archiviere ich nicht das Ganze direkt, ja? Und wir haben schöne Teller da. Wir haben eine Kamera da, die nette Fotos macht. Und dann habe ich den Helge Kirchberger, unseren Haus- und Hoffotografen, angerufen und hat gesagt, du, Helge, ich möchte gern die ganzen Gerichte, die ich koche, fotografieren. Können wir da irgendwas machen? Ja, kannst einfach vielleicht mal mir erklären, wie diese Kamera funktioniert. Ja, ist sofort passiert. Und nach einer Woche, wo wir darum täglich gekocht haben, habe ich, bevor ich es gegessen habe, einfach das Gericht genommen, habe es runtergebracht, habe es vor die Kamera gestellt und habe dreimal draufgeklickt. Einmal mit so einer Styroporplatte, ja, dass das Licht ein bisschen anders kam. Ja, das hat mir der Helge davor erzählt oder erklärt. Und einmal ohne. Und was ich damals noch gemacht habe, ja, das haben wir dann letztendlich nicht verwendet. Ich habe täglich die SN im Kiosk gekauft und habe den Teller immer auf diese aktuelle SN-Titel, auf den Titel gelegt, ja. Weil ich gesagt habe, ja, das wäre vielleicht auch mal witzig, ja, dass man dann einfach sagt, okay, was war damals, wo ich dieses Gericht gekocht habe, am 4. April 2020. Dass man einfach so auch die Entwicklung sieht, ja, was so politisch, was so pandemietechnisch abging. Wir haben gesagt, wir sprechen darüber nicht, jetzt ist es einmal gefallen. Ja, dann hat man die Fotos und dann hatte ich eine tolle Rezepteschreiberin, ja, die immer schon die Rezepte geschrieben hat für unsere Hangar-7-Bücher, für unsere Icarus-Bücher. Und die hat ja die Videos gesehen. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, ja, Frau Rundberger, könnten Sie vielleicht, indem, dass Sie die Videos sehen, mir die Rezepte gleich schreiben? Weil besser kann es ja die Zubereitung gar nicht schreiben. Und die hat sie mir dann wieder geschickt geschrieben und dann mussten wir das ganze Ding einfach noch einmal nachkochen mit den ganzen Zutaten abgewogen und dann hatten wir ein Rezept, dann hatte ich das Foto des Gerichtes und dann habe ich mir gedacht so, ja, 1 + 1 ergibt 2 und 2 wäre halt das Kochbuch und so ist es passiert. Es war ja nie irgendwas geplant, dass wir ein Kochbuch machen, dass wir kochen, um ein Kochbuch zu machen. Das ist einfach, es ist passiert. Wie so viele Dinge in meinem Leben passieren die Dinge auch deshalb, weil ich es ja womöglich zulasse. Könnte eine Argumentation sein. Die andere Argumentation könnte natürlich sein, weil ich einfach völlig verpeilt bin und es nicht auf die Reihe kriege, irgendwas zu organisieren. Aber auf jeden Fall ist es so passiert.
Die Auflage, wo bewegst du dich jetzt denn aktuell?
Ja, die Auflage war so ein Thema mit dem also für beide Seiten, also für Verlagsseite und für uns, ja, wir wussten ja auch nicht, also wir wollten auf jeden Fall Bücher verkaufen auf unserem Online-Shop, weil wir gesagt haben, ja, die Menschen möchten ja, dann wenn sie ein Buch kaufen, auch vielleicht signierte Bilder und die erste Auflage waren 20.000. Und wir haben ja begonnen mit dem Vorverkauf schon 10 Tage oder 2 Wochen im Vorfeld, um dass wir die Bücher, sobald wir sie bekommen haben, schon mal signieren konnten. Ja, und so wie die Auflage 20.000 war, war ich auch vorsichtig und habe gesagt, okay, ich bestelle einfach mal eine Palette mit 680 Büchern. Und diese 680 Bücher gingen dann online und die waren irgendwie nach 15 Minuten ausverkauft. Und dann habe ich gesagt, ja scheiße, jetzt bestelle ich ja noch 2 Paletten, ja. Und die 2 Paletten dann um die 1300 Bücher waren innerhalb eines Tages dann auch wieder weg. Und dann hat der Verlag gemerkt, ups, dann wären wir vielleicht mit 20.000 auch ein bisschen vorsichtig gewesen sein. Okay, es waren letztendlich, gingen wir wir gingen in die 2. Auflage, in die 3. Auflage, in die 4. Auflage. Wir gingen in die 4. Auflage und waren bei 85.000 Bücher, bevor das Buch erschienen ist.
Du weißt schon, dass das rekordverdächtig ist, aber wirklich rekordverdächtig.
Ja, also wir waren echt so, ja, es ist ein Wahnsinn. Ja, es ist einfach wieder passiert, ja, und wir sind glücklich, dass die Dinge so passieren und wir sind glücklich, dass es wirklich so viele Menschen gibt, die es interessiert, ja, was wir machen und was. Wir sind dankbar jeden Tag. Es ist eine Floskel, ja. Natürlich sollten wir immer dankbar sein. Es wird viel zu viel darüber geredet, zum Teil, ja, über diese Dankbarkeit. Aber es ist schon echt ein völliger Irrsinn, was da wieder abging.
Ich hüpfe jetzt ganz kurz zurück. Du hast vor ein paar Minuten gesagt, jeder, der kochen kann oder glaubt, dass er kochen kann, macht ein Kochbuch. Sehr provokant, so kenne ich dich auch auf zugespitzt. Jetzt dann die Frage an alle, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, ich möchte ein Kochbuch machen. Wann ist aus deiner Sicht ein Kochbuch, ein relevantes Kochbuch und sollte wirklich auf den Markt gebracht werden?
Ja, ich meine, es ist halt so, ja, es gibt einfach so ein, ich kann ja gar keinen Namen groß nennen, weil ich nicht alle weiß, aber wenn ich sehe, dass eine Katzenberger ein Kochbuch macht, dann sage ich, hey Leute, komm, hört's doch auf mit dem Scheiß, ganz ehrlich. Warum brauche ich von einer Katzenberger ein Kochbuch? Also, ich mache ja auch nicht irgendein Buch mit Schminktipps. Also, ich jetzt. Also, irgendwie, finde ich diesen Spruch, Schuster bleibt bei den Leisten, einen komplett bescheuerten, ja, weil man sich verschiedene Dinge einfach ausprobieren soll, ja, um dann letztendlich zu erkennen, wo man hingehört. Aber ein Kochbuch zu machen, nur weil man weiß, dass Menschen täglich essen und also es soll schon eine gewisse Basis soll einfach mal beherrschen, also soll einfach vorherrschen, ja. Also es ist nicht jeder, der isst, sollte mal ein Kochbuch machen. Und nur weil einer Mode macht, ich weiß nicht, ich glaube, der Wolfgang Job hat mal ein Kochbuch gemacht. Ja, warum? Aber vielleicht war es auch jemand anders, keine Ahnung. Aber es gibt halt so viele, wo ich sage, nein. Und ich habe so viele Kochbücher und es gibt auch so unfassbar viele schlechte und immer wieder und dann ist die Fotografie auch bald immer wieder dieselbe und legen wir doch vielleicht ein paar Brotkrümel an die Seite des Tellers und wie witzig und vielleicht machen wir noch einen kleinen Fleck auf die Tischdecke, um das mal ein bisschen Leben einfließen lassen können in dem Bild und ja, es langweilt einfach sehr, sehr oft trotzdem kann ich ja niemandem sagen, wer ein Kochbuch machen soll und wer nicht, ja. Ich denke, dass die Guten sich verkaufen, die wirklich Guten verkaufen sich definitiv. Und ich glaube, nur weil du irgendwo anders bekannt bist und deshalb ein Kochbuch machst, glaube ich, wirst du trotzdem nicht so richtig erfolgreich sein. Ich meine, wenn ich Otto Lengi Bücher anschaue, dann habe ich das vollste Verständnis, ja, warum sich diese Bücher so brutalst verkaufen, weil einfach jedes Gericht etwas ist, wo du sagst, ja, okay, so in der Art habe ich es noch nie gesehen, ja. Und du hast halt auch bei jeder Food-Fotografie, was sie machen, die ist natürlich höchst professionell. Also da fotografiert jetzt Otto Lengi sicher nicht selbst. Aber trotzdem hast du das Gefühl, bei jedem Foto, was du siehst, ich möchte das Ding sofort essen. Also viele Kochbücher haben eine Fotografie da, wo ich sage, okay, ich würde dieses Gericht, dieses Bild sehr gerne einrahmen und in meine Küche aufhängen. Aber ich habe fast ein schlechtes Gewissen, drüber nachzudenken, dieses Gericht zu essen, so schön, wie es fotografiert wurde. Und in Wahrheit kreiere ich ja eine Distanz, ja, zum Leser und zu dem, der es nachkochen sollte und dem Gericht. Das Gericht ist ja dafür da, dass es gegessen wird, ja, und das muss ich dann im Foto einfach rüberbringen. Und ich darf es nicht zu schön und zu künstlerisch machen, weil wen interessiert's? Und ganz ehrlich, ich habe das auch lange genug gemacht. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eigentlich schlau reden kann, weil ich habe, glaube ich, 10 Kochbücher gemacht im Hangar und habe die ganze Food, also die ganze, den ganzen Food Design selbst gemacht. Und jedes Foto war unfassbar schön von Helge fotografiert. Aber letztendlich schaue ich mal die Bilder jetzt an und ich sage so, ey, was hat mich da geritten? Es ist schön, aber es macht keine Lust, es zu essen. Und wenn es keine Lust macht, es zu essen, dann macht es ja auch keine Lust, es nachzukochen. Und wenn es den Menschen keine Lust macht zum Nachkochen, dann werde ich dieses Buch nicht großartig verkaufen können. Echt Quatsch, brutal viel, oder?
Na, das ist auch Sinn und Zweck des Ganzen hier, Roland, wirklich. Es ist wunderbar, es ist wunderbar. Aber so funktioniert es auch, wenn wir uns sehen. Wenn wir uns sehen, habe ich öfters ein bisschen, habe ich ein paar Minuten mehr, aber grundsätzlich weiß ich das immer sehr zu schätzen mit dir, ja. Du hast recht, die Zeiten, wenn du es anschaust, Kochbücher vor 15, 20 Jahren mit Aspik hier und dort, wie kann ich es umsetzen, ja? Wie nehme ich Scheu vielleicht letztendlich auch, ja, vor dem Ganzen? Aber du hast ja richtig gesagt, Hangar 7, das war natürlich Kunst auch nicht nur am Teller, sondern auch letztendlich in der Fotografie, was passiert ist. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du mich angerufen hast, sagst, du kündigst jetzt im Hangar, ja. Es gibt so Momente im Leben, wie 9/11, das vergisst man nicht. Und lustigerweise werde ich das auch nicht vergessen, wo du mich angerufen hast. Und ich habe dich gefragt, warum, ja. Und willst du den Zuschauern auch beantworten, was du gesagt hast? Warum, bist deppert, habe ich gesagt, warum kündigst du, ja? Und hast du eine für mich sehr plausible Antwort gegeben. Weißt du das noch?
Ich weiß, lieber Jürgen, ich werde älter, ich weiß nicht mehr, wie plausibel meine Antwort war, aber sag du mir die Antwort.
Du hast mir erzählt vom Diego.
Ja.
Die Reisetätigkeit.
Ja, dass es für mich verschiedenste Antworten gab, ja. Also es ist einfach viel passiert, ja, und es war einfach ein letztes Jahr, wo ich da im Hangar war, wo ich einfach für mich immer wieder gemerkt habe, dass ich einfach kaputt bin, dass ich auch kopftechnisch kaputt bin, ja, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, schwer krank zu sein, ja, und mein Kopf oder mein Körper haben sich einfach gemeldet und gesagt, hey Junge, es ist glaube ich an der Zeit, die Notbremse zu ziehen. Also das war sicher ein Ding, ja. Die Geburt von Diego ein Jahr davor, dass du immer wieder, du hast einfach gemerkt, ja, dass das Reisen, ich durfte nicht mehr. Ich habe irgendwann gemerkt, nach all den Jahren, ich habe das 11 Jahre lang gemacht und ich durfte jeden Monat einen Gastkoch besuchen. Ich durfte jeden Monat einen anderen Kontinent oder ein anderes Land bereisen. Ich durfte den geilsten Job, ja, in der Kulinarik begleiten, ja. Ich durfte so viel jahrelang, ja. Und irgendwann kam die Zeit, wo dieses Durfte zu einem Musste überging. Und ich musste nochmal nach Sydney fliegen. Und ich musste schon wieder einen Gastkoch kennenlernen. Und ich musste mir schon wieder den Quatsch anhören von irgendeinem Koch, ja, dem ich einfach nicht mehr geglaubt habe. Es gab viele, die authentisch waren, wo für mich alles Sinn gemacht hat, ja, was ich mir erzählt habe. Aber es gab auch ganz viele, wo ich es mir anhören musste. Und ich daran glauben musste, weil ich gesagt habe, wenn ich nicht mehr daran glaube, dann wird unser Konzept nicht mehr erfolgreich sein. Wenn ich es nicht glaubwürdig rüberbringe bei meinen Mitarbeitern, ja, wenn 30 Leute in der Küche hast, ja, dann werden die nicht glaubwürdig sein. Und wenn wir alle nicht glaubwürdig rüberkommen, dann werden wir dem sein Konzept nicht gut umsetzen können. Und es kam einfach immer wieder dieses Muss und ich muss wieder den Koffer packen und ich muss wieder meine Frau für eine Woche verlassen und ich muss vor allem meinen Sohn verlassen, der gerade geboren wurde. Und da gab es ein Erlebnis, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ja, dass irgendwann, ich habe einen Südtiroler kennengelernt, ja, der auch sehr erfolgreich war, der alles liegen lassen hat irgendwann. Und ich gefragt habe, hey, warum denn? Warum? Du warst so erfolgreich mit all dem, was du machst. Ja, wie kannst du einfach alles liegen lassen? Und der sagt, weißt du was, Roland? Ich bin am Frühstückstisch gesessen mit meiner Frau und mit meinem Sohn. Der war damals 5 Jahre alt. Und mein Sohn schaut mich an und sagt, du Papi, warum lachst du eigentlich nie wieder? Und dann hat er für sich gesagt, das kann ja nicht sein, ja, dass mir mein Kind sagt, dass ich nie lache. Und da, wo ich das gehört habe, diese Geschichte war für mich so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht in 4 Jahren am Frühstückstisch sitzen mit meiner Frau und von meinem Sohn gefragt werden, warum ich nie lache. Und deshalb, all die verschiedenen Dinge und deshalb ein Abgang, der mir letztendlich sehr gut getan hat und sehr viele neue Dinge ermöglicht hat.
es gab ja keinen Plan B, wir haben ja oft darüber diskutiert, was passiert, ja. Du hast dich sozusagen ein bisschen versucht, dein Hobby nachzugehen, Mode, alles drum und dran. Du hast eine Zeit einfach versucht reinzuschnuppern, ist das richtig?
Ja, absolut. Also ich habe einfach gesagt, ich möchte, also ich, ja, war ein paar Wochen beim Tischler und habe ein Tischlerpraktikum gemacht. Ich habe dann bei Markus Meindl, meinem guten Freund, eine Lederjacke selbst designt und selbst zuschneiden und Auswahl des Leders bis hin des Annähens des Knopfes. Eine Lederjacke, die wertvollste sein wird, die ich je gehabt habe, weil einfach mein Herzblut drin steckt. Dann ging ich zu Aaron Demetz nach Südtirol und habe dort das Handschnitzen erlernt, so ein bisschen, ja. Ja, alles Dinge, die mich interessieren. Und ich lasse mir jetzt so Platzteller machen, also aus Messing für mein Kitchen Club. Über den können wir danach vielleicht auch noch reden. Und da möchte ich eigentlich auch dabei sein, ja. Weil jetzt habe ich sie letztendlich bestellt, diese Teller, die dann handgeklopft werden. Und ich habe mir gedacht, nee, ich rufe den heute an und sage, du, wenn du die machst, bitte gib mir Bescheid. Ich möchte 3 Tage dabei sein und auch selbst klopfen. Weil wenn ich dann wirklich diese schweißtreibende Arbeit selbst erlebe, weil ich sie selbst mitmache, und wenn dieser Teller auch mal total schief ist, es ist wurscht, aber ich weiß, was dahinter steckt, ja. Und jedes Mal, wenn ich diesen Platzteller auf den Tisch lege, weiß ich, was da für ein Handwerk dahinter steckt. Und die Wertschätzung für Dinge wird einfach eine ganz andere, wenn du ein bisschen in die Tiefe gehst und einfach auch mal selbst mitmachst. Und da geht es gar nicht um Perfektion. Und natürlich werde ich es nie so gut machen wie der Tischler, der mir das gelernt hat, oder der Schneider. Und ich, nein, natürlich nicht. Aber trotzdem kann ich sagen, ich habe ein bisschen eine Ahnung, wie es wirklich funktioniert und was für eine Leidenschaft in all den Dingen steckt, ja, was Handwerker so abliefern.
Das hat dich immer, wirklich immer von allen unterschieden. Wir haben oft drüber geredet. Für dich war, für viele ist halt immer nur der Teller, das Produkt und alles drum und dran, das Kochen, im absoluten Zentrum des Lebens. Und du warst immer so ein allgemein, ich nenne es mal Allgemeinkünstler, hat alles interessiert. Und angefangen natürlich mit der Food-Fotografie damals, oder mit der Kunstfotografie mit dem Helge. Das hat sich von allen immer. Du warst immer der offene Zeitgeist und immer der Hinterfragende. Ich kann mich oft erinnern, im Hangar, wenn wir philosophiert haben und wie du auch Sachen in Frage gestellt hast, aus heutiger Sicht vor 10 Jahren, es gibt keine Tischdecken oben mehr im Icarus, wir servieren ab, wenn der Gast fertig ist. Also du hast mit vielen fixen Regeln immer gebrochen und zum Nachdenken angeregt. War das schon der kleine Roland Trettl oder als Kind schon so, oder ist er dazu geworden? Was war irgendwie, gibt es einen einschneidenden Moment, weißt du, wo ich hin will, oder ist es ein laufender Prozess gewesen mit dir?
Nee, ich glaube nicht, dass ich irgendein Datum nennen kann, ja, wo das passiert ist. Ich denke, das liegt irgendwo in dir. Ich meine, ich hatte nie große Talente in nichts. Also ich habe einfach und auch, ich meine, mein Berufsschullehrer erinnert sich eher, weil ich einfach ein totaler Chaot bin, ja. Und mein Lehrherr hat, glaube ich, auch die Feier seines Lebens gemacht, wo ich endlich dann abgehaut bin, weil die großen Talente und den großen, was ich war, glaube ich, ich war immer fleißig. Ich habe sicher nie auf die Uhr geschaut beim Arbeiten. Das war für mich alles so egal. Ich meine, ich war selbst, wo ich die Lehre gemacht habe, mit 14, 15 ging ich ja schon in die Lehre und eine 6-Tage-Woche und ein 12-Stunden-Tag mit 15, das war ja, also ganz ehrlich, das war selbstverständlich. Und ich habe da auch nie groß darüber nachgedacht, auch weil ich irgendwo so erzogen wurde, zum Glück. Ja, also es war jetzt ist es, natürlich hat sich verändert und natürlich bin ich jetzt nicht derjenige, der was sagt, hey, das ist alles scheiße und früher war alles besser, weil die Lehrlinge irgendwie 60 Stunden oder 70 Stunden gearbeitet haben. Und nee, also es ist einfach eine Veränderung da und jetzt gehört sich's auch nicht mehr. Ja, ich habe aber für mich damals vielleicht schon mal gesagt, hey, ja, vielleicht nicht mit 15, aber vielleicht irgendwann mal mit 19, mit 20, wo ich dann Richtung München ging zu Witzigmann. Da habe ich dann schon gesagt, ja, Mai, du ganz ehrlich, wenn ich 80 Stunden arbeite, ja, dann lerne ich ja das Doppelte wie derjenige, der 40 Stunden arbeitet. Und je mehr, dass ich lerne, desto mehr könnte mir, natürlich kannst du es nicht sagen zu dem Zeitpunkt, wenn du Anfang 20 bist, ob es dir wirklich irgendwann mal was bringt, ja. Aber für mich, ich war immer ein Typ, der was nie groß nach vorne geschaut hat. Ich war immer der Mensch, der in der Gegenwart gelebt hat. Ich bin nie einer, der groß zurückblickt. Alles, was in der Vergangenheit war, das macht mich aus und das bin ich und ich muss lernen aus all den Fehlern, die ich gemacht habe. Ja, ich kann nicht mit 50 noch der cholerische Vollkaschball sein, ja, wie ich mit 25 war, weil dann sage ich, da hat mir die Vergangenheit nichts gebracht. Ja, dann habe ich einfach nichts daraus gelernt aus dem, was mir widerfahren ist. Und ich blicke aber genauso wenig in die Zukunft. Ja, ich denk nicht, ja, jetzt könnte man das noch machen und das wäre jetzt noch mein Ziel. Und weil ich einfach in der Gegenwart lebe, ja, und weil ich all die Dinge, die es in der Gegenwart für mich gibt, auch schnell umsetzen möchte. Also wenn ich jetzt eine Idee habe, dann möchte ich nicht sagen, ja, geil, jetzt habe ich diese Idee und diesen Traum werde ich mir erfüllen in den nächsten 15 Jahren. Da werde ich wahnsinnig. Also wenn ich jetzt einen Traum habe, dann will ich mir den Traum jetzt erfüllen, in der Gegenwart. Deshalb kann ich die Frage auch nicht beantworten, warum ich dann, ich meine, dieses Rebellische, das hat immer schon ein bisschen in mir gesteckt, anders sein zu wollen, was ja auch ab und zu, was nicht immer gut sein muss. Ja, man kann Dinge ja in Frage stellen, aber es kann ja auch oft ganz schön peinlich sein, ja, wenn du mit Gewalt immer nur anders sein willst. Also es muss ja schon alles ein bisschen Hand und Fuß haben und all die Dinge, die man jetzt, also ich muss ja nicht immer mit dem Kopf durch die Wand rennen, ja, weil irgendwann tut's ja auch weh. Und ich überlege mir schon, also wenn ich Dinge in Frage stelle, dann gibt es schon eine Überlegung, ja, oder ich sehe es halt, ja, oder erlebe es irgendwo und bin halt in Asien oder bin in Japan und sehe, hey, in Japan wird mir nirgendwo ein Brot serviert, außer ich gehe zum Franzosen essen in Tokio, ja. Aber in dieser Art der Küche, ob es in der chinesischen ist, ob es in der japanischen ist, ob es in der vietnamesischen ist, ja, es wird mir kein Brot serviert. Und durch dem, dass ich es dort erlebe, frage ich mich, okay, dort servieren sie kein Brot. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich mit einer anderen Leichtigkeit zum Hauptgang komme oder das Essen grundsätzlich für mich eine andere Leichtigkeit hat. Und durch solche Erfahrungen denke ich irgendwann drüber nach.
Ja, nein, ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Und daraus entsteht letztendlich. Also es ist nicht Provokation der Provokation willen, sondern es hat einen Grund.
Ja, naja, natürlich. Also nur zu provozieren, finde ich unfassbar affig. Ja, also es bringt nichts, ja, wenn ich jetzt, um zu provozieren, einfach mal, auf den Teller kacke, ja, und dann fotografiere ich es. Ja, nee, wenn, dann muss es schon irgendwo eine Tiefe haben, ja, und ich muss schon sagen, ja, warum mache ich denn das? Was überlege ich mir dabei? Ja, wenn ich jetzt sage, okay, das Essen, die Vergänglichkeit und dann zeige ich es dadurch, ja. Ja, von mir aus. Ich meine, es ist nicht appetitlich, was ich gerade sage, ja. Aber nur provozieren und zu provozieren, nein.
Jetzt bist du aus der Branche draußen, aber drinnen. Einmal strapaziere ich jetzt den Covid noch. Jetzt dann glaubst du, dass es eine Änderung in der Gastronomie geben wird aufgrund der Pandemie? Oder sagst du, na, wir kommen in ein wunderbares zweites Halbjahr und es wird eigentlich bleiben, wie es ist? Oder wird sich nachhaltig etwas verändern oder sollte sich etwas verändern?
Wenn man es wüsste, gell? Also ich glaube, dass wir diesen Satz, ich glaube oder ich verstehe nicht, dieses letzte Jahr so oft gesagt haben, wie wir es nie mehr machen werden, ja, weil wir glauben alle, wir verstehen nicht mehr und genauso Wage ich es nicht, jetzt irgendwelche großen Thesen aufzustellen, weil wir wurden dieses Jahr immer wieder überrascht. Man muss ja auch so vorsichtig sein, ja, mit dem, was du sagst, ja, weil dass wir die letzten 20 Jahre mittlerweile ein Riesenproblem hatten, oder? Und das war ja immer das Personalproblem. Also selbst die Größten hatten ein Personalproblem. Ja, vielleicht jetzt die Dantres und die Steyrex, ja, vielleicht Steyrex jetzt in dem Fall weniger, aber wenn ich jetzt an einen Dantres denke, ja, dann hatten die vielleicht weniger das Problem, Köche zu haben, aber sie hatten halt das Problem, der Service war das Problem, ja. Möglicherweise haben wir in einem Nachhinein weniger Mitarbeiterprobleme. Vielleicht gibt es mehr Menschen, die wieder auf dem Markt sind. Vielleicht, möglicherweise gibt es auch viele Menschen, die leider ihre Selbstständigkeit aufgeben mussten, weil es finanziell einfach nicht mehr geklappt hat. Und vielleicht sind auch das Menschen, die ja große Talente haben, ja, und vor der Arbeit nicht zurückschrecken und die dem Arbeitsmarkt einfach wieder richtig gut tun. Wie siehst du das?
Wir haben eine Umfrage gemacht auf Rolling Pin, wo wir 17.000 Mitarbeiter der Gastro haben teilgenommen. Und wir wollten, du weißt ja, wir sind, also was die österreichische Bundesregierung betrifft, sind wir gut vernetzt und versuchen dort Stimmung zu machen als Sprachrohr. Und das Erschreckende war, und da sind wir jetzt gerade dabei, das ein bisschen einzuordnen, 25% der Mitarbeiter überlegen oder haben angegeben, so schnell wie möglich aus der Gastro aussteigen zu wollen. A, fehlende Perspektive und B, Bezahlung. Ja, und dann kommt abgestuft noch Arbeitszeiten und so weiter. Aber das Wesentliche ist halt Bezahlung. Kurzarbeit ist toll, 80-90%, aber es fehlt das Trinkgeld. 25% der Mitarbeiter wollen aus der Gastro so schnell wie möglich raus. Das heißt, wir tendieren jetzt nicht in Richtung Fachkräftemangel, sondern Richtung Fachkräftekollaps. Und dort versuchen wir gerade mit anschobenen Arbeitsminister und dem Kanzler ein bisschen gegenzusteuern. Wir sind ein Tourismusland und da müssen wir jetzt wirklich die größte Wertschätzung, ich glaube, die Regierung hat verstanden, wie wichtig der Tourismus für Österreich ist, gegensteuern. Ansonsten haben wir ein riesen Problem. Das Schöne ist, dass sie wirklich open-minded sind und sich das alles anhören und versuchen, eine Lösung zu finden. Aber ich gebe dir recht, natürlich werden viele wahrscheinlich sagen, okay, ich schaffe die Selbstständigkeit nicht mehr und damit wird der Markt ein bisschen größer. Aber de facto, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, haben wir ein riesiges Mitarbeiterproblem, aber das wir gar nicht mehr hinkriegen, weil natürlich die Ausbildungen immer weniger werden und so weiter.
Ich frage mich aber, wo die hingehen.
Es ist erschreckend, ich sag's dir, ich habe vor kurzem Gespräch geführt mit einem tollen Sommelier, der möchte Autoverkäufer werden, weil da hat er am Wochenende frei und dann passiert das. Es gibt die, was top sind, die suchen jetzt zum Beispiel im Außendienst oder wie auch immer einen Job, ja, sind am Wochenende noch bei der Familie. Und für den anderen ist noch das Gehalt noch ausschlaggebend. Also in andere Branchen letztendlich hinein, ja. Und da muss man jetzt ein bisschen umdenken, auch als Arbeitgeber, wie schafft man Arbeitszeitmodelle, die familienfreundlicher sind, ja. Und da muss man ganz stark dagegen arbeiten. Also, wenn der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, wird hoffentlich einen Trinkgeldbonus geben und so weiter. Also wir arbeiten stark daran, dass wir für die Zukunft hier bis mitgestalten können, dass wir auch in Zukunft in Österreich eine gute Gastronomie oder gute Mitarbeiter haben, die nicht ums Überleben kämpfen müssen. Weil du weißt, der Trinkgeld ist ein wesentlicher Bestandteil, vor allem in der Wintersaison gewesen. Und da fehlt es wirklich.
Ja, definitiv.
Ich hüpfe jetzt ein bisschen weiter in Richtung, jetzt machst du ein Format und du hast mir ganz am Anfang davon erzählt, wie das begonnen hat mit First Dates. Ich habe es nicht verstanden. Ich mache das eine Kuppelshow wie Herzblatt und so weiter. Ich habe es mir natürlich angeschaut, bin dann irgendwann einmal hängen geblieben. Es hat eine ganz eigenartige Wirkung auf mich gehabt und ich glaube auch viele anderen auch. So wäre die Einschaltquote nicht so hoch, vor allem mit dem First Dates Hotelsitz und so weiter. Das ist ein Phänomen. Erstens einmal, wie kam es dazu, dass du ins Fernsehen gekommen bist? Du warst ja, das weiß ich ja, durchaus immer kritisch, auch Medien gegenüber. Also du warst nicht der sich in das Rampenlicht gedrängt hat. Ja? Wie kam es zu dieser Fernsehkarriere und was ist das Erfolgsgeheimnis von First Dates?
Ja, also es ging ja damals mit dem Abgang vom Hangar los. Tim Meltzer hat nach 3 Staffeln The Taste das Feld geräumt, ja, und sie haben einen gesucht, ja, der ja, die Fußstapfen von Meltzer kannst du eh nicht treten, ja, weil Meltzer ist einfach einzigartig. Meltzer ist der einzig wahre Fernsehkoch im deutschsprachigen Raum, ja, das muss man einfach ganz klipp und klar sagen. Es gibt ganz viele, die was hinterherhecheln, ja, aber die Nummer eins ist und bleibt er. Er ging, und dann eben die Frage, wer soll bei The Taste, einem damals noch sehr erfolgreichen Format, dieses Zepter übernehmen, ja, und ich wurde angefragt, ja, und mit einem riesen Respekt, ja, und trotzdem mutig genug, sage ich, ja, würde ich mir total gerne anschauen, ja, und dann, das war so der Start, ja, und dann kamen halt drei Staffeln The Taste, und dann kam zeitgleich mit der ersten Staffel die erste Folge Kitchen Impossible gegen Tim Meltzer, und dann, ja, ging das einfach so ein bisschen weiter. In der zweiten Staffel hatte ich dann ja zwei eigene Folgen gegen Lose und gegen Schnur bei Kitchen. The Taste war die erste Staffel auch sehr erfolgreich, und ja, und das waren so der Beginn im Fernsehen. Und ja, irgendwie kam ich halt vielleicht auch ganz, ja, ich weiß nicht, frage mich nicht warum, aber ich kam halt auch ganz gut rüber, glaube ich, weil ich vielleicht authentisch war, weil ich einfach auch mal ausflipp, weil ich wirklich mit meinen Teammitgliedern bei The Taste einfach auch mit Fieber, und ich kann dann nachts auch nicht schlafen, und für mich ist es auch kein Fernsehformat, ist es natürlich, aber in erster Linie sehe ich mich als Coach und sehe mich als Heroer und leide richtig mit, ja. Ich gehe da nicht raus und sage, okay, Patsch, Kamera aus und scheißegal, morgen geht's wieder weiter. Nein. Also wenn so ein Format für mich beginnt, ja, dann bin ich einfach 24 Stunden am Tag in diesem Format, ja, und ich leide, wenn einer rausgewählt wird, und ich kotze, wenn was nicht so schmeckt, ja, wie ich es mir vorstelle, und ich bin einfach zu 100% drinnen, ja, und vielleicht ist das, was die Leute auch sehen, ja, also ich werde nie ein Schauspieler sein, ich werde nie irgendwas machen, weil die Kamera an ist, ich werde es nicht anders machen, ich werde immer so sein, wie ich bin. Und dann kam irgendwie vor fast, ja, bald jetzt drei Jahre drehen wir The Taste, ja, vor dreieinhalb Jahren, die Anfrage damals von Bernd Reichert und Kai Sturm, damals Senderchef von Vox, Bernd, und Unterhaltungschef von Vox, Kai, First Dates, ja, nie gehört. Und dann habe ich mal ein paar Formate angeschaut, die in Spanien schon laufen. Seit 10 Jahren läuft First Dates in Spanien. In Spanien macht es als Moderator einer, der im Vorfeld, glaube ich, die Millionenshow moderiert hat. Also überhaupt kein Gastronom, aber trotzdem ein Format, was mir gut gefallen hat. Ja, und die Dani entscheidet natürlich immer mit. Und wir sagen so, ja, also ich sehe mich gut in diesem Format als Gastgeber und als Restaurant, ja, Besitzer, Manager, was auch immer, ja. Und dann gab es noch ein zweites Format zur Auswahl für einen anderen Sender. Und da bin ich zu meiner Energetikerin gegangen. Und wenn du beide Formate überhaupt nicht kennst, ja, dann bist du halt so hin und her gerissen, ja. Und dann habe ich das meiner Energetikerin erzählt, ja, und ich habe richtig reingefühlt, habe zwei Zettel auf den Boden gelegt, wo die zwei Formatideen drinnen gestanden sind, und sie gibt mir einen Schubs von hinten, und ich gehe vor und tritt mit einem Schritt auf dieses eine Format, ja, einfach reingefühlt, ja, und dann war das First Dates. Und ja, dann habe ich zugesagt und habe ganz schnell erkannt, dass es wirklich mein Format ist. Ja, bevor wir angefangen haben zu drehen, habe ich schon gemerkt, ja, das ist das, was ich wirklich liebe. Ich mag dieses Format, weil wir ehrlich sind. Also wir stellen niemanden blöd hin, und die Produktion denkt genauso wie der Sender. Und wir wollen einfach ein schönes Format machen. Und unser Erfolg ist es, wenn wir Menschen zusammenbringen. Das mag jetzt alles so ein bisschen weicheilig klingen, aber Du, wenn bei uns zwei Menschen reinkommen, wo ich wirklich merke, die sind auf der Suche, die sind fast verzweifelt, ja, die sind einsam. Und wir schaffen es, die zwei Menschen zusammenzubringen, weißt du was, da kann ich im Leben nie so viel kochen und dadurch Menschen glücklich machen, wie in dem Moment, wo ich zwei Menschen zusammenbringe. Und natürlich haben sich viele gewundert, aber weil ich wieder irgendeinen Weg einschlage.
Was wäre das andere Format gewesen? Wurde es realisiert? Oder?
Ja, das wurde realisiert und ist brutal in den Bach runtergegangen. Das wurde dann mit verschiedenen Köchen realisiert.
Also war die Entscheidung goldrichtig. Cool. Wir haben ganz am Anfang über den Kitchen Club gesprochen. Das heißt, ich weiß es ja bei dir im Hause unten, man darf es ja nicht Keller verstehen, es ist nicht ebenerdig, ja. Aber ist ein wundervoller Raum, den du jetzt dann, glaube ich, jetzt dann schon fertig umgebaut hast und da planst du ja wieder etwas zu machen. Also man kann irgendwann mal wieder Roland Trettl kulinarisch erleben. Stimmt das? Was ist die Idee vom Kitchen Club? Magst du ein bisschen was verraten?
Ja, der Kitchen Club steht ja schon. Wir sind jetzt leider wieder am Umbauen oder leider zum Glück dürfen wir umbauen, weil ich jetzt noch eine Bar reinmachen möchte in einem anderen Raum, so ein Zigarren-Lounge machen möchte und so eine, ja, einfach so eine schöne, ja, einfach hinflacken und einen schönen Whisky trinken. Und dann sind diese Räumlichkeiten für mich so langsam fertig. Es hängen jetzt, ich habe mir ein eigenes wunderschönes Bild machen lassen, von einem Künstler, was meine ganze kulinarische Erfahrung so ein bisschen widerspiegelt. Und der D1 steht drinnen, dieser Herdblock, den ich damals mit Lohberger designen durfte. Und ja, es ist einfach ein unfassbar schöner kulinarischer Raum. Und ich habe mir gesagt, ich kann mir echt schwer vorstellen, ein Restaurant zu machen, aber ich möchte trotzdem für Menschen und für Gäste irgendwann wieder kochen. Aber ich möchte dann kochen, wenn ich wirklich Zeit dafür habe, wenn ich wirklich voll da bin, weil ich es einfach auch denen Gästen dann schuldig bin, die was mich dann da drüben besuchen werden. Und es wird einfach so ich weiß nicht, wenn ich da drüben bin, ja, dann geht mir einfach das Herz auf, ja. Und ich sag, es ist fast auch ein Therapieraum. Ich habe gemerkt für mich, ja, dass das Kochen, weil wenn man das 30 Jahre lang so intensiv macht, mir ist aufgefallen, dass wenn ich koche für Dani und für Diego, dann bekomme ich oder habe ich immer Stress bekommen. Sobald ich ein Messer in die Hand genommen habe, ja, das Brett aufgestellt habe, ja, und einen Topf mit Wasser aufgestellt habe und 5 Lebensmittel da liegen gehabt habe, habe ich Stress bekommen. Für nichts und wieder nichts. Aber ich denke, dass das so tief in mir gesteckt ist schon, ja, dass wenn es um Kochen ging, ich einfach sofort umgedacht habe auf Stress. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Ich meine, Kochen ist sowas Schönes und Kochen, viele Menschen kochen ja, um dass sie sich erholen. Um runterzukommen, gehen sie kochen und ich koche und gehe direkt auf 180, nur weil ich für meine Frau und für meinen Sohn koche. Und ich habe einfach erkennen müssen, dass ich das Ding rauskriegen muss. Ja, und deshalb sage ich, dass da drüben ist was Wundervolles. Ich sage da drüben, ja, weil es in derselben Ebene liegt jetzt wie da, wo ich sitze. Und es ist für mich echt ein Therapieraum. Ich habe das jetzt auch gelernt, ja, durch das letzte Jahr, dieses tägliche Kochen. Und ich habe mir gesagt, hey, das Kochen, was ich da mache, muss sein wie Yoga. Und das darf nicht sein wie Krieg, ja, dass ich da immer wieder nach dem Kochen vollen Stress habe. Das habe ich jetzt wieder voll im Griff und ich kann es nicht erwarten, ja, da drüben die ersten Gäste bewirten zu dürfen und einfach so richtig. Ich denke mal, wenn ich da mal 10 Leute sitzen habe, ich kann mir schon vorstellen, dass ich 2 Tage davor das Kochen anfange und mit irgendwelchen Ansätzen und den Sud und einkaufen gehen. Und also da geht jetzt wieder Kochen in eine Richtung, wo sie eigentlich immer hätte sein sollen. Und das Wesentliche, das Kochen, ich als Koch, habe ich einfach vielleicht völlig verlernt, ja, weil einfach rundherum so viel zu denken hattest, ja. Es war viel mehr ein Management als das Kochen an sich. Und das kehrt jetzt wieder zurück mit diesem Kitchen Club.
Wann wird man Gast sein dürfen? Kann man es normal buchen? Ist es auf deiner Seite oder ist es nur für eine Gruppe gedacht? Oder was wird es kosten? Wird es gehobene Küche sein oder wird man auch Krautfleckerl bekommen?
Ja, also es wird natürlich einiges kosten. Ich habe jetzt noch keine Preise festgelegt, aber es wird nicht günstig sein. Es darf nicht günstig sein. Es ist alles, ganz ehrlich, viel zu günstig. Weil wenn ich ins Wirtshaus gehe und einen Schweinsbraten um 9 Euro bekomme, sage ich, falsch, alles verkehrt. Man muss teurer werden, man muss gemeinsam teurer werden. Und dann werden auch die Mitarbeiter wieder vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen können. Und es wird sicher nichts günstig sein. Weil, warum? Wir arbeiten mit den schönsten Lebensmitteln. Jeder Gastronom, bevor der Geld verdient, nimmt der so viel Geld in die Hand und das muss ja irgendwo dann mal reinkommen, ja. Und also ich sag, das wird nicht günstig sein, das wird auch nicht normal buchbar sein, es wird ja kein Restaurant sein. Es ist ja, in Wahrheit ist es ein Essen bei Trettl zu Hause. Und mehr wie 14 Leute werden auch nicht Platz haben. Und es muss in erster Linie etwas sein, wo ich dran Spaß habe. Es muss mit Menschen passieren, die wirklich auch Spaß haben und nicht eventuell von mir erwarten, dass ich ihr Leben jetzt glücklich mache. Es sollen Menschen sein, die grundsätzlich schon mal glücklich sind, die entspannt sind. Vielleicht sollten sie, bevor sie hierher zum Essen kommen, auch mal 1-2 Tage von mir aus zum Machel nach Bergheim gehen und einfach mal ein bisschen Wellnessurlaub machen, bevor sie dann zum Essen kommen, weil dann bin ich auch überzeugt, dass das Essen anders schmeckt. Das habe ich damals, wo ich 4-5 Jahre auf Mallorca gearbeitet habe, ganz klar erlebt, dass die Gäste, die mich auf Mallorca besucht haben, anders waren, als wie wenn sie jetzt in einer Stadt in München zwischen Tür und Angel mal schnell essen kommen und Geschäftsessen und jeder ist gestresster. Und ich möchte keine gestressten Menschen mehr haben, für die ich kochen werde.
Ein schöner Satz. Es wünscht dir was von jedem. Ab wann dürfen relaxte Menschen bei dir zu Gast sein? Wann willst du den ersten Kitchen Club?
Ach, ab wann? Ich hab eine Gruppe mit 6 Leuten, die ich jetzt schon, glaube ich, 5-mal verschoben habe. Ja, die hätten, glaube ich, schon im September kommen sollen. Und wir haben es immer wieder verschoben. Die hätten jetzt die Woche, glaube ich, ja, genau, Samstag hätten die wieder kommen sollen. Und wir haben einfach gesagt, nee, es geht leider nicht mit 6 Leuten. Und jetzt kommen sie im Juni und wir glauben fest daran, dass es im Juni geht. Und ja, das werden jetzt so die ersten sein und dann, ja, wir haben ja auch noch nicht, wir haben noch nicht groß drüber geredet, wir werden auch nicht Werbung machen, also die 6 Menschen werden rausgehen und die werden hoffentlich so ein tolles Erlebnis haben. Was ich machen möchte in diesen Räumlichkeiten, ich spiele seit neuestem Schach, ja, nach Damen Gambit, ja, bin ich nicht der Einzige, der mit Schach begonnen hat. Und ich bin voll auf Schach. Und ich möchte da drüben vielleicht einen Schachclub machen. Ich möchte, dass vielleicht so viele Mitglieder hast, ja, wie es Schachfiguren gibt. Dass du einfach sagst, ja, du hast deine 32 Mitglieder, du hast 16 weiße, also für die weiße Figur, für die schwarze Figur 16-16 und du triffst dich jeden ersten Montag im Monat und jeder bezahlt einen Mitgliedsbeitrag von, weiß ich nicht, einer gescheiten Summe und dass man dieses Geld dann am Ende des Jahres einfach spendet an Menschen, die es notwendig haben. Und dass man einfach so zwischen Kulinarik und Schach und tiefgründigen Gesprächen, komplett blödsinnigen Gesprächen, richtigen Spaß, einfach sich so einmal im Monat mit Menschen trifft, die so in jede Richtung gehen. Also der eine kann Architekt sein, der andere kann Modedesigner sein, der andere kann Herzchirurg sein, der andere kann Immobilienmakler sein, der eine kann Gärtner sein. Und dass man einfach so jeden Monat sich mit denen trifft und dass Schach und Kulinarik so die Wurzeln des Ganzen sind.
Es ist das Wünschte, was immer so einen Tisch zu haben, wo man sich gegenseitig befruchtet, ja. Weil man gräbt es sonst immer nur in seinem eigenen Metier, immer nur das. Aber ich glaube, die Inspiration kommt von anderen Branchen, von anderen Berufen, von anderen Persönlichkeiten. Also.
Ja. Aber nicht, dass es so läuft wie bei den Rotariern, ja, die sich nur beweihräuchern selbst, ja. Und es soll. Jetzt habe ich die Rotarier im Kopf gehabt. Scheiße, es tut mir leid, liebe Rotarier. Ihr seid auch toll. Ihr habt auch eure Berechtigung, ja. Aber ich möchte es ein bisschen spielerischer machen, ja. Ich möchte das Spiel Schach als Hauptdarsteller da hinstellen und die Kulinarik runden das Ganze auf.
Wir könnten ja stundenlang noch weiterreden. Zwei Sachen. A, steht noch irgendwas an, wo du sagst, okay, das könnte jetzt sein, das beschäftigt mich, das ist passiert, das möchte ich weiterverfolgen. Gibt es irgendwas noch, wo du sagst, da kommt jetzt noch was?
Ja, ich habe, also ein Projekt ist ja gerade voll am Laufen. Also wir machen ja gerade eine Sojasauce, die vermutlich eine sensationelle werden wird. Ja, also das ging ja damals los, wo ich mit Tommys Sojasauce, also Tommy nimmt Sojasauce und macht in eine Infusion aus verschiedenen Lebensmitteln und füllt die dann ab und macht ein sehr gutes Produkt, ja, und ich verwende das auch selbst, ja, und das ist wirklich toll. Aber trotzdem, die Basis wird ja nicht von Tommy gemacht, die Basis wird angekauft, ja, und dann habe ich mit dem Hans Reisebauer, ja, der ja ein sehr guter Freund ist und sicher einer der verrücktesten Typen überhaupt. Ich vergleiche immer den Hans Reisebauer so ein bisschen mit dem Gérard Depardieu. Mit dem bist zwei Tage zusammen, ja, und du hast das Gefühl, dass du jetzt ein bisschen Urlaub brauchst, ja, weil er so unglaublich Energie, aber das ist jetzt, wenn ich sage Energie raumt, ja, ich brauche solche Menschen, ja, also Energie raumt, indem er einfach wahnsinnig inspirierend ist, ja, und eine so unglaubliche geile Energie hat und ein Macher ist, ja, und ich liebe es, ja, also mit einem Tag mit Hans zu verbringen ist für mich was Grandioses, ja, und letztes Jahr im Frühjahr telefonieren wir und so ja, die Sojasauce und so ungefähr. Der Hans sagt, ja, Roland, aber weißt du, ich habe ganz viele Felder mit Soja, gell? Und ich habe auch Hocken und ich habe auch das und ja, und Platz haben wir ja auch und Holzfässer können wir ja uns besorgen und dann, ja, ey, brutaler Reiz. Also irgendwie eine österreichische Sojasauce von der Pike auf, also wirklich nichts angekauft, also wirklich eine regionale österreichische Sojasauce. Ja, haben wir angefangen und haben jetzt die ersten, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Liter schon abgepresst und gefiltert und es macht unglaublichen Spaß, ja. Vor allem, wenn sie dann probierst und sagst, wow, das geht wirklich eine Richtung, die spannend ist. Und ja, da sind wir jetzt dran und da schauen wir jetzt, wie wir das Ganze vertreiben und wie wir es irgendwie ja an den Mann bringen und also das ist gerade ein Projekt, wo ich sehr gespannt drauf schaue und ja dann ja was ja also ich bin immer noch an einem Fernsehformat dran, ja, was mich interessiert, aber dass ich jetzt erst ich darf es nächste Woche präsentieren, dem Senderchef und dem Unterhaltungschef und ich werde aber jetzt leider noch nicht erzählen können, um was es geht, aber es ist ein sehr spannendes und es ist eines, was sehr viel mit der Gastronomie zu tun hat, auf jeden Fall. Also ich werde jetzt nicht Bonsais schneiden gehen. Es hat wieder mit der Gastronomie zu tun, ja. Und ich werde auch kein Politiker, also es geht wieder so ein bisschen zurück, ja, und ja.
Ich bin gespannt. Du, wir sind verblieben, dass du versuchst, auf die Chefdesk zu kommen. Und dann würde ich gern wirklich, und ich glaube, würden sich alle freuen, wenn wir da ein Nachfass machen zu dem, was wir heute angefangen haben. Weil mit dir ist immer spannend, wir sehen uns alle 6 Monate einmal und da gibt es immer so unfassbar viel mit dir zu quatschen, weil es immer so unglaublich viel Neues tut. Aber trotzdem hast du diese Entspanntheit immer, das ist das Schöne. Ich fühle immer bei dir nicht, dass diesen Zeitdruck gibt, dir viele, wo du sagst, um Gottes Willen, ja, der sitzt da jetzt auf Nadel und bei dir hast du diese Entspanntheit, die mitschwingt. Das ist sehr schön.
Ja, ich bin entspannt und ich bin auch deshalb entspannt, weil ich ein bisschen radikal bin, ja. Und wir können das jetzt ja, ich erzähle das jetzt ja gerne, ja. Der Jürgen, der Termin war jetzt seit einer Woche ausgemacht, ja. Und der Jürgen schreibt mir heute früh, eine Stunde bevor wir uns eigentlich so treffen, du Roland, ich habe das und das und Scheiße und können wir verschieben. Und da bin ich dann radikal und ich glaube, das genau macht mich entspannt, dass ich dann einfach sage, Jürgen, nein, ich habe diesen Termin für mich voll geplant, ja, von da bis da treffe ich dich total gerne und ich nehme ja die Zeit und ich nehme ja auch eine halbe Stunde länger Zeit, es ist überhaupt kein Thema, ja, ich spreche total gern mit dir, aber ich bin nicht bereit, das jetzt wieder zeitlich zu verändern, weil das würde für mich wieder bedeuten, dass ich jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden nicht wüsste, was tun, um dann wieder neu planen zu müssen. Und auf der einen Seite denke ich, ja, es tut mir jetzt leid, ja, dass ich dir jetzt da diesen Schlamassel reinbringe, aber auf der anderen Seite sage ich, nein, das tut mir gut. Und in erster Linie muss ich schauen, ganz egoistisch, dass es mir gut geht. Und deshalb sage ich auch dir als lieben Freund, Jürgen, nein. Und nein sagen zu können, zu vielen Dingen ist, glaube ich, der Grund, warum ich auch entspannt wirke. Und das tut ja dann dir wieder gut, oder? Wenn wir ein entspanntes Gespräch haben.
Absolut, absolut. Ich habe es auch voll verstanden. Also es war ein Versuch und ich finde es beneidenswert, dass man es dann so umsetzen kann. Also drum, ich sitze hier gemütlich in unserem Studio mit einer Tasse Kaffee und einem Wasser. Also und genieße die Zeit wirklich mit dir. Und ich würde mir wirklich freuen, wenn wir es schaffen, wenn du es einrichten kannst. Ich weiß, du drehst wieder um die Zeit bei den Chefdesk, aber wenn wir hier wirklich auf der Bühne weiter talken könnten und vielleicht gibt es wieder ein Buchprojekt oder ein anderes Projekt von dir zu präsentieren. Man weiß ja nie.
Ja, ist ja noch ein halbes Jahr hin, da kann ja bei mir wieder aber wir werden jetzt, ich habe die Termine ja gesehen, ich glaube, dass wenn Oktober eher passt als September. Aber da werden wir jetzt, weil September bin ich den ganzen Monat irgendwie in Dreharbeiten. Ich darf arbeiten. Ich bin glücklich, dass ich alles Dinge machen darf, die ich gerne mache.
Schön. Also, lieber Roland, vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Es war wie immer inspirierend und angenehm und lustig, mit dir wieder zu quatschen. Ich verspreche, wenn ich wieder in Richtung Salzburg komme, ich rufe dich an und dann bringe ich ein kleines Schachspiel mit und dann schauen wir, was passiert bei dir. Kitchen Club.
Spielst du?
Ja, ich glaube nicht auf dem Niveau, wo du mit mir glücklich wirst, aber ich bringe auch eine Flasche mit und wir spielen einfach um die Flasche und dann trinken wir zum Schluss die Flasche. Aber selbstverständlich.
Ich sei da sicher, dass das Niveau der Weinflasche sicher höher sein wird, wie die Kunst unseres Schachspiels. Ja.
Es sei mein Vater war ein sehr, sehr guter Schachspieler und ab und zu hat er mir was beigebracht, aber ich bin überzeugt, die Flasche wird besser sein als wie mein Schachspiel auf jeden Fall. Ich freue mich.
Gute Zeit, liebe Grüße ans Team, ja.
Danke dir. Vielen Dank und bis bald.